Wer ist Kurtext? Kurtext, das ist eine Handvoll Hobby-Schriftsteller. Sie treffen sich seit einiger Zeit monatlich in Griesheim bei Darmstadt und schreiben ganz unterschiedliche Texte. Gedichte, Sketche, Satiren, Geschichten. Nach einem gemeinsamen Essen reden sie über Ideen, Eindrücke, Fiktionen und sprechen über Pläne, Projekte, Poesie. Vom aphoristischen Gedankensplitter bis zum prallen Entwurf paralleler Welten.
Von Mark Mandl stammt die Geschichte vom Nikolaus.
Es war einmal ein Junge, der hieß Leon. Er war gerade 9 Jahre alt. Leon hatte eine Schwester namens Hanna. Die war 2 Jahre jünger. Gerade hatten beide einen Wunschzettel verfasst. Das Kalenderblatt an der Wand zeigte nämlich den 1. Dezember. Ganz oben auf diesen Briefen stand: Lieber Nikolaus. Es folgten jeweils eine ziemlich lange Liste. Beide bemühten sich um ihre schönste Schrift. Unter die Wünsche schrieben sie ein artiges Dankeschön. Bevor die pfiffige Hanna den Wunschzettel jedoch auf die Fensterbank legte, setzte sie noch ein PS darunter. Dahinter stand: und wenn es geht, ein Smartphone. Leon lachte, als er es sah. So etwas gibt es nicht vom Nikolaus. Dazu haben wir zu wenig Geld. Hat Lukas gesagt. Lukas nannten sie ihren Vater. Schade, dass es den Nikolaus nicht wirklich gibt. Der hätte Geld ohne Ende. Hannas Mundwinkel sanken nach unten. Trotzdem, du hast doch auch ein Smartphone. Ja, das alte von Lena, so nannten sie ihre Mutter. Aber das habe ich zum Geburtstag bekommen, als ich 8 Jahre alt wurde. Du bist zu jung. Angeber, nur weil du 22 Monate älter bist. Leon war aber ebenfalls nachdenklich geworden. Schade, dass Lukas arbeitslos ist. Sonst wären wir nicht so knapp. Du hast wohl recht, der Junge dachte nach. Dann ergänzte auch Leon seinen Wunschzettel.
Und wenn es geht, ein Tablet mit mindestens 32 Gigabyte.
Es heißt 32 Gigabyte, fuhr ihm die kleine Schwester dazwischen. Das ist Plural. Leon holte tief Luft. Wenn ich meine schlaue kleine Schwester nicht hätte.
Außerdem ist das Tablet noch teurer als das Smartphone. Beides geht gar nicht. Ein Tablet ist unverschämt. Streich es weg. Gierschlund.
Ein Tablet ist gut für den Unterricht. Das begreifst du nicht. Dazu bist du noch zu klein.
Mädchen haben mit 7 mehr Grips als Jungs, die viel älter sind.
Sie schlug mit einer Zeitschrift nach ihm. Plötzlich ging die Deckenlampe aus. Es war 6 Uhr abends. Das fahle Licht einer Straßenlaterne ließ nur die Umrisse der Möbel erkennen. Bis sich ihre Augen an das Dunkel, an das Dämmerlicht gewöhnten, brauchten sie ein paar Minuten. Da trat eine Gestalt vor das Fenster. Die Kinder wagten es nicht, sich zu bewegen. Offensichtlich ein Mann. Mit einem grauen Bart, ziemlich ungepflegt. Der Mantel machte den gleichen Eindruck. Er war ihm bestimmt ein paar Nummern zu groß und hatte Löcher. So kamen Obdachlose daher. Auf dem Kopf trug er eine seltsame Mütze, die Leon an einen Kaffeewärmer erinnerte. Einen langen Stab aus grob behauenem Holz trug er in der rechten Hand.
»Habt guten Abend, alt und jung, bin allen wohl bekannt genug, ich bin der Nikolaus.«
»Ach was, ihr dürft mich Klaus nennen.« Hanna stand zunächst wie erstarrt, aber ihren Mund konnte sie nicht halten.
»Und jetzt erzählst du uns, dass du von draußen vom Walde herkommst.«
Ihr gelang sogar ein vorsichtiges Grinsen.
»All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen.«
Du bist ein Betrüger. Ich glaube dir kein Wort. Hanna war hellwach. Auch Leon meldete sich. Übrigens hat der Nikolaus einen weißen Bart und einen roten Mantel und... Hanna kam ihm zu Hilfe. Weiß abgesetzt mit Fell, ebenso wie die rote Mütze und die roten Stiefel. Du bist ein Betrüger.
Schade, dass ihr mich so schnell durchschaut habt. Der Mann senkte traurig die Augen. Ich komme nämlich vom Paketdienst.
Er drückte Hanna zwei Päckchen in die Hand. Noch während sie zugriff, fuhr ein Blitz durch die Wohnung. Hanna und Leon schlossen die Augen, es war totenstill. Vorsichtig schob Hanna ein Lid nach oben. Die Zimmerlampe brannte wieder. Sie waren allein.
Du kannst die Augen öffnen, Leon, er ist weg.
Leon schrie. Er schrie so laut, dass die Mutter durch die Tür schoss. Was ist hier los?
Ein Penner war hier, in diesem Zimmer, sagte Hanna cool. Wie sah er aus?
Mittelgroß, grauer Bart, komische Mütze, ein Mantel, der ihm viel zu groß war.
Soll ich ein Phantombild von ihm zeichnen?
Das Licht ging aus, fiel ihr der Bruder ins Wort. Dann stand er urplötzlich vorm Fenster. Leon bekam kaum Atem. Dann hat es geblitzt und dann war er weg.
Also Kinder, wir wohnen im vierten Stock. Ich war nebenan in meinem Zimmer. Die Tür zum Flur war offen. Ich hätte doch etwas gemerkt.
Er hat gesagt, er kommt vom Paketdienst, Lena. Dann hätte ich doch wenigstens die Klingel hören müssen.
Und das hat er dagelassen. Hanna zeigte der Mutter die beiden Päckchen.
Seltsam. Sie sind an euch gerichtet.
Die Mutter blickte auf den Absender.
Die kommen wahrscheinlich aus China oder so. Diese Hinkelzeichen kann ich nicht entziffern. Habt ihr etwas bestellt?
Nein, kam es von beiden wie aus einem Mund. Der Vater war eingetreten, nahm das kleinere Päckchen, riss es auf.
Halt, Lukas, das können Briefbomben sein, warnte die Mutter.
Unsinn! Dann wären sie jetzt ja explodiert. Der Vater nahm ein original verpacktes Smartphone aus dem Paket.
Das neueste Modell, direkt aus Seoul.
Das ist für dich, Hanna.
Dann ist das hier mein Tablet. Leons Augen blitzten. Die Mutter setzte sich langsam.
Wir haben das nicht bestellt.
Wo kommt das her?
Und wenn jemand hier war, wer war der Typ bloß?
Denk doch mal rational, die Kinder haben sich das eingebildet, sonst hätten wir doch etwas mitbekommen gleich nebenan. Es war niemand hier, vielleicht sind wir ja gar nicht wach. Wir träumen das alles nur, zwick dich mal.
Leon boxte ihm auf den Arm.
Nein, 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 der Nikolaus war hier. Der konnte doch gar nicht wissen, was wir uns wünschen. Sobald wir es ausgeschrieben haben, war er da. Er sah anders aus, als wir ihn uns vorstellen. Okay, aber er hat mir ein Tablet gebracht.
Und mir ein Smartphone.
Wir lassen euch jetzt allein, sagt die Mutter bedächtig. Wenn die Sachen morgen früh noch da sind, sehen wir weiter.
Als beide die Tür hinter sich geschlossen hatten, erlosch die Deckenlampe erneut. Nach und nach materialisierte sich die Gestalt des bärtigen Mannes vor dem Fenster. Er hob den Finger vor die Lippen.
Alle rot-weiß gekleideten Nikoläuse sind Schauspieler. Ich bin der Echte. Mich gibt es tatsächlich. Erwachsene können mich nicht sehen, nur Kinder. Und nur so lange, wie sie an mich glauben.
Da erklang eine kleine Melodie. Langsam wurde sie lauter. Wie von Zauberhand öffnete sich das größere der beiden Päckchen. Der Bildschirm des Tablets leuchtete auf, ein Gesicht erschien. Es war das Gesicht des bärtigen Mannes. Seine Stimme erklang aus dem Tablet.
Bald kommt mit seinem Kerzenschein Christkindelein selber zu euch herein. Heut hält es noch am Himmel wacht. Nun schlafet sanft, habt gute Nacht.
Der bärtige Mann war verschwunden.
Der Schriftsteller und Liedermacher Thomas Fuhlbrügge hat eine Weihnachtsgeschichte für das dritte Jahrtausend geschrieben.
Dornwald. Marie spürte einen Schwall warmer Flüssigkeit zwischen den Beinen hinunterrinnen. Entsetzt blickte die 14-Jährige an sich herab. Yusuf, die Fruchtblase ist geplatzt. Die Jeans mit den Löchern in den Knien und der Autositz fühlten sich nass an. Jetzt schon? Ihr Freund sah zu ihr. Er konnte kaum den Blick von der feucht glänzenden Hose wenden. Fast wäre der alte Fiesta auf der raureif glatten Fahrbahn in Schlingern geraten. Die Venen haben doch noch gar nicht eingesetzt. Vorhin nach dem Tritt gegen den Außenspiegel spürte ich ein leichtes Ziehen. Jetzt glaube ich, es geht los, da war jede Menge Blut dabei, halt an. Hier, mitten auf der Landstraße? Soll ich nicht doch bis nach Umstedt ins Krankenhaus fahren? Leichtes Schneetreiben hatte eingesetzt und glitzerte im Licht des linken Scheinwerfers. Der rechte war defekt. Seine Freundin krümmte sich auf dem Autositz. Nein, in der Klinik nehmen sie ihn uns weg. Die Sache ist zu wichtig und du musst ins Gefängnis und wirst abgeschoben. Das hatten wir doch alles besprochen. Außerdem suchen sie uns. Aber wir schaffen es nicht mehr bis zu meiner Schwester nach Heidelberg. Fahr jetzt rechts ran. Vorne ist ein Feldweg. Ruckartig blieb der Wagen auf dem festgefrorenen Matsch stehen. Yusuf stieg aus und umrundete das Auto. Er öffnete Maries Tür. Diese fuhr zusammen und zitterte am ganzen Körper. Mir ist schrecklich kalt. Jetzt geht es wieder los. Der Druck war mittlerweile so groß, dass sie glaubte, innerlich zu verbrennen. Es zog, loderte und zerrte gleichzeitig in dem Mädchen. Da hinten sehe ich schon das Krankenhaus. Lass mich den Notarzt rufen. Yusufs sorgenvoller Blick wandte zwischen dem nur wenige Kilometer entfernten Klinikum, das sich über Großumstadt erhob, dem Handy und seiner Freundin hin und her. Davor befand sich der Ort Riechen. Fast idyllisch lagen die gezuckerten Dächer im winterlichen Morgen. »Sie dürfen es mir nicht wegnehmen«, stammelte Marie, Panik lag in ihrer Stimme. Der kalte Wind fegte über die Felder und wirbelte Eiskörner auf. »Ich friere so.« Sie hatte seit der letzten Wehe kaum eine Minute zum Durchatmen. Ein Stück den Feldweg entlang stand ein baufälliges Gebäude. Der junge Mann deutete in die Richtung, »Fahren wir wenigstens dorthin.« Yusuf schloss die Beifahrertür und stieg ein. Rumpelnd bewegte sich der Wagen. Bei jedem Loch im Boden setzte der Fiesta auf. Marie schrie dabei vor Schmerzen. Endlich kam das Auto vor dem hölzernen Scheunentor zum Stehen. Yusuf eilte aus dem Wagen. Windschief hingen die Flügel in den Angeln. Verzweifelt rüttelte er daran. Er zog mit Leibeskräften, mit einem Ruck sprang es auf. Ein Vorhängeschloss fiel klirrend auf den Boden. Hier drin war es dämmerig. Hier lagerten Strohballen als Winterfutter für einen Altheimer Bauernhof. Es war bitterkalt. Wenigstens hielten die Wände Wind und Schnee ab. Marie versuchte aus eigener Kraft auszusteigen, doch ihre Beine gehorchten ihr nicht. Sie knickten ein und wären um ein Haar auf das steif gefrorene Glas gestürzt. Wie Glas brachen einzelne Halme. Yusuf musste sie stützen. Er setzte sie auf einen geplatzten Ballen. Dann eilte er mehrfach zum Auto und zurück. Er holte die alte Kolter aus dem Kofferraum und legte sie um seine Freundin. »Ich glaube, es geht los. Tu doch was.« Seine Schwester hatte sich bereit erklärt, eine Hausgeburt durchzuführen. Immerhin schenkte sie 5 Kindern das Leben. Bisher dachte Yusuf, dass seine Rolle bei der Entbindung darin bestünde, heißes Wasser zu holen und Maries Hände zu halten. Der junge Mann war bereits einmal bei einer Geburt anwesend, mit 15. Er durfte eine Zeit lang bei dieser syrischen Familie wohnen. Die Schwangere im Flüchtlingslager konnte dabei auf die Hilfe ihrer Schwiegermutter und weiterer Frauen zählen. Alle schienen genau zu wissen, was zu tun sei, doch er? Erneut krümmte sich Marie und brüllte nach Leibeskräften. Noch nie hatte Yusuf einen Menschen derart schreien gehört. Schnell eilte er zu seiner Freundin. Unbeholfen hielt er den seit Jahren abgelaufenen Erste-Hilfe-Kasten des Autos und ein schmuddeliges Handtuch in den Händen. Yusuf zog rasch die Daunenjacke aus, sein Atem kondensierte. Er streifte die Ärmel seines Pullis bis zu den Ellenbogen nach oben und half Marie, ihr Kind auf die Welt zu bringen. Missmutig legte Bernd Dornwald seine FAZ auf den Tisch. Der Bericht über die Flüchtlingskrise hatte ihn erborst. Diese Schmarotzer kommen doch alle nur, um sich bei uns das Kindergeld zusammenzuficken. Marie saß still wie ein Mäuschen auf ihrem Stuhl. Sie hatte an diesem Morgen den weiten Schlabberpulli an. Der verbarg ihren Bauch am besten. Appetit hatte sie keinen. Ihr Vater bemerkte das kaum angerührte Kirschmarmeladenbrot. »Ich weiß gar nicht, warum du so fett geworden bist, wenn du kaum was isst.« Marie schluckte die fiese Bemerkung herunter, wie sie es ihr Leben lang immer getan hatte. Herr Dornwald schmierte sich derweil eine dicke Schicht Leberwurst auf eine Brötchenhälfte. »Letztens ist wieder ein deutsches Mädchen von so einem Saukerl vergewaltigt worden.« Er biss herzhaft in sein Frühstück. »In Freiburg, wenn ich was zu sagen hätte. Glücklicherweise gibt es jetzt eine Alternative zur CDU in diesem Land. Du gehst jedenfalls abends nicht mehr allein aus dem Haus. Und diesen Kanackentreff in der Pfarrei wirst du auch nie mehr besuchen. Da schicke ich dich extra auf eine katholische Schule, weil dort weniger Ausländer sind. Und dann das.« Marie nippte an ihrem Früchtetee. Sie dachte an das erste Mal, als sie Yusuf begegnet war. Ihre Messdienergruppe hatte beschlossen, sich um Flüchtlinge zu kümmern. Mehrere waren im ehemaligen Dieburger Kapuzinerkloster untergebracht. Unbegleitete Minderjährige, kaum älter als sie. Der Pfarrer vermittelte den ersten Kontakt. Die österliche Fastenzeit hatte gerade begonnen. Sie kauften Brötchen und andere Frühstücksutensilien und deckten im Gemeinschaftsraum einen großen Tisch. Wenige Minuten danach betraten die Flüchtlinge das Zimmer. Ein Afrikaner und 4 arabisch aussehende junge Männer. Einer war Yusuf. Er setzte sich neben Marie. Während die anderen mit Händen, Füßen und ein paar Brocken Englisch miteinander sprachen und aßen, wirkte der schwarzhaarige, schlanke Jugendliche mit den mandelbraunen Augen schüchtern. »Hello, my name is Marie«, versuchte das Mädchen das Eis zu brechen. Sie reichte ihm das Körbchen mit den Körnerbrötchen. »Ich heiße Yusuf«, sagte dieser in erstaunlich gutem Deutsch. Dabei sahen sich die beiden das erste Mal direkt an. Die 14-Jährige glaubte eigentlich nicht an die große Liebe. Sie interessierte sich zwar für Jungs, aber die strengen Eltern kontrollierten ihr ganzes Leben. Nicht erst seit ihrer depressiven Phase, die ihr 3 Monate stationäre Behandlung in Riedstadt eingebracht hatten. Tabletten halfen gegen die Stimmen in ihrem Kopf. Immerhin durfte sie Messdienerin sein. Seit diesem Blick jedoch war es um sie geschehen. Die erste Unterhaltung dauerte bis zum Nachmittag. Sie erfuhr, dass der 18-Jährige aus Palästina stammte und in einem Flüchtlingslager auf die Welt kam. Die Eltern starben bei einem israelischen Luftangriff. Da war er gerade 5. Er wuchs mit seinen Schwestern bei einem Onkel auf, wechselnde Zeltstädte, tagelang auf Wanderschaft. Das Leben im Camp würde irgendwann so unerträglich, dass er den Plan fasste, nach Europa zu gehen, wie die vielen anderen. Sonst hätte er zum Militär gemusst, gelernt zu schießen und zu töten, das ertrug er nicht. Also die Flucht. Seine älteste Schwester hatte es bis nach Deutschland geschafft. Tagelang trieb das Boot führerlos über das Mittelmeer. Kurz vor der Küste kenterte dieser Seelenverkäufer, 7 ertranken, darunter der 15-jährige Sabahuddin. Auf dem Weg waren sie Freunde geworden. Die Erwachsenen erzählten, dass Minderjährige bessere Chancen besaßen. Deshalb nahm er den Ausweis des Toten und gab sich seither bei den Behörden für ihn aus. Sein eigentlicher Name sei allerdings Yusuf. Er wollte von Anfang an ehrlich zu Marie sein. Die Gruppen trafen sich fortan wöchentlich zum Frühstücken. Sie luden die Flüchtlinge auch ins Kino oder auf ein Eis ein. Immer war Marie an Yusufs Seite. Nie waren ihre Gespräche langweilig. Nie behandelte er sie wie ein Kind. Die beiden tauschten Nummern und E-Mail-Adressen aus, schrieben sich stundenlang. Später schlich sich Marie unter dem Vorwand, ihre Freundin Natalie zu treffen, zu ihm. Kurz vor Ostern kam es zum ersten Kuss. Die Welt um sie herum verschwand. Nie war sie glücklicher. Das Mädchen spuckte die Psychopharmaka, die sie träge werden ließ, ins Klo. Auch wenn darauf die Stimmen manchmal wiederkamen und Unmögliches von ihr verlangten. Das Ausbleiben ihrer Periode verdrängte sie wochenlang. Die ständige Übelkeit versuchte sie sich schönzureden. Sie sprach mit Yusuf darüber. Er überzeugte sie zu einem Test. Bange Minuten später wusste sie, Ende des Jahres würde sie ein Kind bekommen. Mit wem sollte sie darüber reden? Sie ging noch zum Kinderarzt. Ihre Mutter war immer dabei. Ein paar anonyme Anrufe bei Pro Familia beruhigten sie ein wenig. Es gab Möglichkeiten für betreutes Wohnen in ihrem Alter. Niemand durfte etwas von der Beziehung erfahren. Dazu die ständige Angst, dass ihre Schwangerschaft auffiel. In der Schule, bei ihren Freundinnen und natürlich in der Familie. Einladungen ins Schwimmbad schlug sie stets aus. Sie änderte ihren Kleidungsstil, um den Bauch zu kaschieren. Nur Yusuf konnte sie sich anvertrauen. Er blieb bei ihr. Inzwischen machte er eine Lehre in einem Kfz-Betrieb. Das Telefon riss Marie aus ihren Gedanken. Ihr Vater stand auf. Dornwald, meldete er sich in seinem typisch mürrischen Tonfall. Herr Mielke, was gibt es denn? Sekundenlang passierte nichts. Allerdings änderte sich die Gesichtsfarbe ihres Vaters in purpurrot. Schließlich legte er auf und stürmte mit drei kräftigen Schritten auf Marie zu. Eine schallende Ohrfeige zerriss die Stille. Unser Nachbar sah dich in der Fußgängerzone. Ob ich wüsste, dass meine Tochter mit einem Türken rumknutschen würde. Es wurde der schlimmste Tag in Maries Leben. Während ihr Vater ausrastete und sie schlug, dachte Marie an das Kind in ihrem Schoß, dem nichts passieren durfte. Ihre Mutter saß daneben und weinte. »Hör auf, ich bin schwanger«, platzte es aus ihr heraus. Der verdutzte Vater hielt tatsächlich inne. Die Mutter bekam einen Heulkrampf. »Diesen Vergewaltiger bring ich in den Knast«, Bernd Dornwald bebte vor Zorn. »Und das da«, er zeigte auf Maries Bauch, »lassen wir wegmachen.« »Und wenn es dafür schon zu spät ist«, keifte die Mutter, »welch Schande«, giftete sie in Maries Richtung. »Keine Sorge, ich finde jemanden, der das erledigt. Wie lange treibt das mit dir?« »Wir haben doch noch nie«, stammelte Marie. »Wahrscheinlich hat sie dieser Kinderschänder mit K.O.-Tropfen gefügig gemacht«, sagte ihre Mutter. »Das liest man ständig. Was werden bloß die Nachbarn denken?« »Aber die Stimmen«, versuchte es Marie, und flehentlich blickte sie zu ihrer Mutter. »Nimmst du etwa deine Tabletten nicht? Gleich, wenn das bereinigt wurde.« Sie sah auf den Unterleib ihrer Tochter. »Bringen wir dich wieder bei Dr. Nefarius unter.« Was folgte, war Zimmerarrest, damit sie seinen Namen verriet. Ohne Handy und Internet. Lediglich zu den Mahlzeiten durfte sie raus. In den nächsten 3 Tagen ließ Frau Dornwald ihre Tochter von der Schule zu Hause. Er fand eine Ausrede. Irgendwann hätte sie zum Arzt gemusst, auch der sollte nichts von Maries Zustand mitbekommen. Daher durfte sie wieder in den Unterricht. Herr Dornwald fuhr sie bis zum Haupteingang und holte sie dort täglich ab. »Du musst mir helfen«, sagte Marie in einer Pause zu ihrer Freundin Nathalie. »Ich halte es zu Hause nicht mehr aus.« Diese hatte es übernommen, den Kontakt zu Yusuf zu pflegen. In Freistunden skypten sie über Nathalies Handy miteinander. So oft er es einrichten konnte, fuhr er mit dem alten Fiesta eines anderen Azubis nach Darmstadt zu Maries Schule. Nur um sich aus der Ferne zu sehen. Ganz selten ergab sich die Möglichkeit zu einer heimlichen Begegnung. Dabei schmiedeten sie gemeinsame Zukunftspläne und hielten sich fest, dass sie zu spät im Unterricht erschien. Der erste Weg würde sie zu Yusufs Schwester nach Heidelberg führen. In deren Wohnung sollte Maries Kind geboren werden. Bei ihr wollten sie sich so lange verstecken, bis sie über das Jugendamt eine passende Wohngruppe gefunden hätten. Bernd Dornwald brachte jedoch in der Zwischenzeit in Erfahrung, wer von den Flüchtlingen der potenzielle Kindsvater war. Er erstattete sofort Anzeige. Als die Polizei am Eingang des Kapuzinerklosters klingelte und dem verdutzten Sozialarbeiter einen Haftbefehl zeigte, sprang Yusuf aus dem Fenster. Am Dieburger Bahnhof parkte der inzwischen gekaufte Wagen. Er entkam um Haaresbreite. Danach tauchte er bei seiner Schwester in Heidelberg unter. Doch sogar dort meldeten sich wenige Tage später die Beamten. Ihr Bruder würde wegen Sexualdelikten und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz gesucht. Seine falsche Identität war wie auch immer im Laufe der Ermittlungen gegen ihn aufgeflogen. Seitdem versteckte er sich an anderen Orten oder er schlief im Auto. Er bettelte, sammelte Pfandflaschen und klaute manchmal, um über die Runden zu kommen. Die Möglichkeiten, mit Marie Kontakt zu halten, gestalteten sich immer schwieriger. Die Nächte, in denen er im Auto schlief, wurden kälter. An einem Wintertag vibrierte sein Handy, Nathalies Nummer, doch Marie war am Telefon, sie klang panisch. Yusuf, mein Schatz, du musst mich hier rausholen. Ich habe vorhin meinen Vater belauscht. Er hat jemanden gefunden, der unser Kind abtreibt, in Tschechien, für 20.000 Euro. Sie riefen in der Schule an und meldeten mich die ganze Woche krank. Mir erzählten sie, dass er einen Geschäftstermin bei Prag hätte und die Familie einfach mitnehmen würde. Ich sollte mich freuen, kannst du dir das vorstellen? Wann wollen sie fahren? Schon morgen früh. Pack ein paar Sachen zusammen. Kannst du dich heimlich rausschleichen? Nein, sie schließen mich jeden Abend ein. Die Fenster sind zu hoch. Eine Leiter? Das könnte klappen. Unsere ist im Keller. Du müsstest was mitbringen. Sei bloß vorsichtig. Mein Vater hat ein Gewehr. Kann ich dich über WhatsApp erreichen, wenn alles klar ist? Ja, Natalie hat mir in der Schule heimlich ihr Handy gegeben. In der Nacht konnte Marie nicht schlafen. Sie klemmte einen Stuhl unter die Türklinke. Sollten ihre Eltern doch versuchen, sie nach Tschechien zu verschleppen, bevor Yusuf bei ihr war. Die kleine Umhängetasche war längst gepackt, dazu das bisschen Geld aus ihrem Sparschwein. Immer wieder blickte sie nach draußen. Es war so kalt, dass sie im Schein der Straßenlaterne das Eis in der Regentonne glitzern sah. Um 4 Uhr nachts kam die erlösende Nachricht. Bin da, komm zum Fenster. Es klapperte und eine Aluleiter dockte am Sims an. Marie hatte den Rollladen gegen ihre sonstigen Gewohnheiten offen gelassen, um keine verdächtigen Geräusche zu verursachen. Jetzt öffnete sie und kletterte, die Tasche auf dem Rücken. Unten umarmten sich die Liebenden. Noch waren sie in höchster Gefahr. Das elterliche Schlafzimmer lag ebenerdig. Hand in Hand liefen sie zur Straße. Gegenüber parkte der Verbeulte Ford. Yusuf drängte Marie gleich einzusteigen, doch die ging ein paar Meter zu ihrem Haus zurück. Vor der akkurat gestützten Hecke stand der jägergrüne Audi Q7 ihres Vaters, sein ganzer Stolz. Er war zwar geleast, beeindruckte die Nachbarn trotzdem. Ein kräftiger Tritt von ihr und der Außenspiegel brach ab. Schrill ertönte die Alarmanlage. Marie rührte sich sekundenlang nicht, ihr Gesicht jedoch strahlte. Drinnen im Haus ging Licht an. Yusuf griff Maries Hand und zog sie zum Wagen. Er startete. Der Motor heulte auf, als er vor Aufregung vergaß, in den zweiten Gang zu schalten, während er um die Kurve fuhr. »Ich bin so froh, dich zu sehen.« Yusuf blickte in den Rückspiegel. »Verfolgt er uns?« »Das glaube ich kaum. Ich habe vorhin Bauschaum in die Auspuffe gespritzt.« Er lächelte seine Freundin an und legte sanft die Hand auf ihren prallen Bauch. »Dein Vater wird aber die Polizei rufen. Wir bleiben besser auf den Nebenstrecken.« Das Baby schlief selig in Maries Armen, ein Mädchen. Sie nannten es Miriam. Die junge Mutter war erschöpft, aber aus tiefstem Herzen glücklich. Die Schmerzen der letzten Stunden waren vergessen. Yusuf war die ganze Zeit bei ihr. Schließlich wickelte er seine Tochter in die saubersten Sachen, die er finden konnte. Verzückt liebkoste er Marie und das Baby. »Kann ich euch wirklich eine halbe Stunde allein lassen?« »Uns beiden geht es gut. Marie hat getrunken, aber sie braucht Windeln.« Sorgenvoll blickte der junge Vater zu seiner kleinen Familie. Dann zog er die Jacke an. »In Altheim ist ein Laden. Der hat noch offen. Dort gibt es bestimmt auch Feuchttücher und so. Ich bringe uns etwas zu essen. Mit hast du Geld?« Marie deutete auf ihre Reisetasche. »Vorne hinter dem Reißverschluss.« Yusuf küsste seine Braut und streichelte zärtlich über das Köpfchen des Babys. Dann öffnete er das Scheunentor. Marie hörte den Wagen anfahren und sich entfernen. Sanft wiegte sie ihr Kind. Im elenden Lager, auf Strohlaken und der goldenen Rettungsdecke aus dem Autoverbandskasten. »Das hast du sehr gut gemacht«, sagte die Stimme in ihrem Kopf. Marie blickte auf das Baby. »Sie ist etwas ganz Besonderes.« »Ja, das ist sie. Miriam wird die Welt verändern.« Marie dachte an ihre Messdienerzeit, an das Kreuz in der Kirche. Hört man dieses Mal auf Gottes Botschaft oder endet es wie damals? Der Tod ihres großen Bruders war keinesfalls umsonst. Es gab in den letzten 2000 Jahren nicht nur Schlechtes. Aber es herrscht so viel Krieg, Hass und Gewalt in der Welt. Deshalb hat sie ja beschlossen, es noch einmal mit euch Menschen zu versuchen.